Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Jens Rieber.
Schön, dass Sie zu später Stunde dabei sind.
Einen guten Abend.
Im Libanon waren heute Trauer und Jubel zu hören, denn für die einen war er der große Anführer. Viele andere haben jahrzehntelang auch im Libanon unter seiner Herrschaft gelitten. Hassan Nasrallah, Chef der Terrororganisation Hisbollah, ist tot. Er steckte hinter den Angriffen auf Israel. Direkt nach dem Hamas-Überfall am 7. Oktober begann die Hisbollah mit dem Beschuss, feuerte insgesamt 8000 Raketen auf Israel. Gestern Abend griff die israelische Armee an und traf ihn mitten in Beirut. US-Präsident Biden sprach von einer Maßnahme der Gerechtigkeit und Israels Premierminister sieht in der Tötung Nasrallahs einen Wendepunkt für den Nahen Osten. Simon Riesche.
Sie sind wütend und trauern um einen Mann, der die Konfliktregion Nahe Osten zuletzt geprägt hat wie kaum ein anderer. Von vielen als Terrorist verachtet, von diesen Menschen hier aber verehrt. Anhänger Hassan Nasrallahs heute Abend in vielen Städten des Libanon. Der heutige Tag bedeutet eine große Tragödie. Wir gehören zu einer Generation, die einst Siege erlebt hat. Wir kennen die Geschichte. Nein, es hat niemals zuvor einen Widerstandsführer wie ihn gegeben. Er war der Anführer der Hisbollah-Miliz. Nach den massiven Angriffen des israelischen Militärs in Südbeirut gestern bestätigt heute auch die Hisbollah selbst: Nasrallah ist tot. Der Mann, der die vor allem vom Iran unterstützte Miliz in gleich mehrere Kriege gegen Israel führte, getötet vom ewigen Erzfeind. Für seine Gruppierung sei das ein schwerer Verlust, sagen heute auch Hisbollah-kritische Beobachter. Nasrallahs Bedeutung für die Miliz kaum zu überschätzen. Sein Charisma war einzigartig. Er hatte eine unglaubliche Unterstützung bei vielen Schiiten in der gesamten arabischen Welt. Er symbolisierte das iranische Projekt, die Achse des Widerstandes im Nahen Osten. In vielen Ecken des Nahen Ostens, wie hier in Idlib in Syrien, aber auch Jubel über den Angriff auf Nasrallah. Auch im Libanon sehen viele die Hisbollah verantwortlich für Leid und Krisen. Er könnte der neue Hisbollah-Chef werden. Hashem Safaeddin, Cousin von Nasrallah, sieht ihm sogar ähnlich. Ob er die Kampfmoral der angeschlagenen Miliz aber aufrechterhalten kann, fraglich. Fest steht, Israels Angriffe auf Hisbollah-Gebiete im Libanon gehen heute auch nach dem Tod von Nasrallah unvermindert weiter. Schon in der vergangenen Nacht legte Israel in Beirut schnell militärisch nach. Ein Luftschlag folgte auf den nächsten. Im Visier offenbar vor allem Hisbollah-Waffenlager. Menschen sterben oder fliehen in Panik aus den betroffenen Stadtvierteln. Beiruts Uferpromenade voller erschöpfter Menschen. Wir sind aus den Flammen geflüchtet. Wir waren zu Hause, hatten keinen anderen Ort der Zuflucht. Wir konnten dem Beschuss gerade so entkommen. Gott sei Dank haben wir unsere Kinder retten können. Wie es jetzt weitergeht, schwer zu sagen. Im Himmel über Beirut zum Glück heute nicht nur Kampfflugzeuge. Während so gut wie alle anderen Airlines der Welt in Libanon gerade nicht mehr anfliegen, trotzt die libanesische nationale Fluglinie dem Krieg. Ihre Starts und Landungen machen den Menschen Hoffnung auf normalere Zeiten.
Und wir schauen jetzt in den Libanon und den Iran zu Ramin Sina und Katharina Willinger. Zuerst zu dir, Ramin, in Beirut. Was ist von der Hisbollah jetzt noch übrig? Wie gefährlich ist die Terrororganisation noch für Israel?
Ja, übrig bleibt eine unterwanderte Hisbollah. Israel scheint jeden Tag genau zu wissen, wer sich wann wo in Beirut aufhält. Die Hisbollah ist sicherlich sehr geschwächt. Sie hat ihren wichtigsten Mann verloren. Hassan Nasrallah, 40 Jahre militärische Erfahrung, jemand, der ganz viel Einfluss hatte, auch in der Region, der viele Verbindungen hatte. Da ist er auch 1:1 nicht zu ersetzen für die möglichen Nachfolger. Ich glaube dennoch nicht, dass die Hisbollah jetzt völlig zerstört ist. Die Ideologie ist immer noch weit verbreitet, aber es ist eine Zeitenwende, womöglich auch eine Zeitenwende für Israel, denn sie kannten Nasrallah als Feind. über Jahrzehnte. Und wer sagt denn, dass eine neue Führung nicht auch eine neue Mentalität reinbringt, womöglich weniger pragmatisch agiert, noch ideologischer? Das ist völlig ungewiss. Dass der Widerstand und die Ablehnung gegen Israel mittelfristig hier nachlassen, wage ich zu bezweifeln. Dafür waren die israelischen Attacken doch sehr massiv, die Zerstörung sehr groß und das Leid der Menschen auch. Also es sind einschneidende Tage hier für die Hisbollah, für den Libanon, für die Menschen. Täglich sterben ja auch Zivilisten, es sind Hunderttausende auf der Flucht und die Ungewissheit, was da noch kommen könnte, ist enorm groß und davor haben sehr viele Menschen große Angst.
Die Einschätzungen aus Beirut, danke Ramin. Und zu dir, Katharina, in Teheran. Wie könnte das iranische Regime, das ja die Schutzmacht der Hisbollah ist, auf die Tötung Nasrallahs jetzt reagieren?
Naja, man hat sich ja im Laufe des Tages heute für iranische Verhältnisse noch relativ zurückhaltend gezeigt. Es gab verschiedene Statements, unter anderem vom obersten Führer Ayatollah Khamenei, der das Ganze natürlich verurteilt hat, aber eben nicht konkrete Schritte angekündigt hat. Darauf wird jetzt gewartet und die Rufe nach Vergeltung, die steigen tatsächlich hier unter Regimeanhängern und Hardlinern. Tagsüber gab es immer wieder Demos, aber wir nehmen eben auch wahr, dass man sich öffentlich momentan zurückhält. Das könnte daran liegen, dass man entweder einen direkten Schlag, eine Reaktion vorbereitet hier in Teheran und darüber nicht öffentlich reden will. Es kann aber auch damit zu tun haben, dass man jetzt wirklich die Lage sondiert und darüber nachdenkt, ob die Stärke überhaupt noch gegeben ist durch die Stellvertreter in der Region, weil strategisch hat der Iran diese Konflikte ja immer über seine Proxys, über die Hisbollah, die Houthis und andere pro-iranische Milizen im Irak und in Syrien austragen lassen und immer vermieden, direkt in den Konflikt militärisch einzugreifen.
Ja, Katharina, verschieben sich da gerade die Machtverhältnisse im Nahen Osten? Also verliert der Iran Stück für Stück seine Machtbasis, wenn die Verbündeten durch Israel so geschwächt werden?
Also natürlich, dieser Schlag Israels heute gegen die Hisbollah, und das ist ja eben erst nichts, gestern, pardon, in der Nacht fand das ja statt, ist ja nichts Neues. Es ist in den letzten Tagen, Wochen kontinuierlich massiv gegen die Hisbollah vorgegangen worden und die Terrorgruppe dürfte empfindlich geschwächt worden sein. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Iran einen großen Machtverlust in der Region hat, denn die Hisbollah war das Bollwerk und es war auch immer das Drohszenario des Irans, dass man die Hisbollah vorschickt sozusagen im Angriff auf Israel und ein Stück weit ist davon natürlich weggebrochen und darüber denkt man hier in Teheran mit Sicherheit innerhalb des Regimes streng nach. Und das hat mit Sicherheit auch eine abschreckende Wirkung auf andere pro-iranische Milizen in der Region, wobei ich mich Ramin Sina auch anschließe, dass diese Ideologie ja weiterhin am Leben ist und dass diese Bilder, die natürlich auch erzeugt werden und auch genutzt werden als Propagandawerkzeug von Regimen wie dem Iran, auch wieder neue Anhänger sozusagen in diese Gruppen bringen werden.
Danke auch nach Teheran, Katharina Willinger. Und von einem Fluch der dauerhaften Aggression des Iran sprach Premierminister Netanyahu gestern vor den Vereinten Nationen und zeigte dabei demonstrativ auf der Karte, wie groß die Gegner im Vergleich zu Israel sind. Das kleine Land müsse hier um sein Überleben kämpfen und setze daher auf militärische Stärke. Während Netanyahu seine Worte sprach, lief anscheinend der Angriff auf Nasrallah in Beirut an. Anderthalb Stunden später trafen Raketen das Hisbollah-Hauptquartier. Hanna Resch.
Im Süden Beiruts gestern Abend. So einen Angriff gab es noch nie. Mit 38 Bomben greift die israelische Armee die Gebäude an, unter denen sie den Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah vermutet. Jede Bombe mit einer Tonne Sprengstoff. Dann heute Nachmittag Gewissheit, der Hisbollah-Anführer ist tot. Woher Israel wusste, dass Nasrallah sich in diesem Moment genau dort aufhielt, ist noch unbekannt. Fest steht, nach der Tötung fast aller Kommandeure in den letzten Wochen und Monaten durch Israel ist die Führung so geschwächt wie nie zuvor.
Wir haben es nie erlebt, dass die Israelis so konsequent und gezielt versucht haben, die gesamte Hisbollah-Führung, und zwar politisch und militärisch, auszuradieren.
Im Norden Israels unterstützen die meisten das Vorgehen ihrer Regierung, auch Yael Hasidov. Er musste, wie 60.000 andere, sein Zuhause vor fast einem Jahr wegen des Beschusses durch die Hisbollah verlassen. Hier in Rosh Pina, das noch nicht evakuiert ist, stellt er heute einen neuen Bunker auf, der gerade angeliefert wird. Wir aus dem Norden sind es satt, Wir akzeptieren es nicht weiter. Ich habe seit fast einem Jahr nicht in meinem Bett geschlafen. Wir laufen in Israel rum wie Geflüchtete in unserem eigenen Land. Das ist jetzt vorbei. Wir werden das nicht mehr akzeptieren. Ein großer Teil der Bevölkerung steht hinter der militärischen Eskalation. Die zivilen Opfer im Libanon sind dagegen kein Thema. Premierminister Netanyahu äußert sich heute Abend erstmals zu dem Angriff. Nasrallahs Ermordung war ein nötiger Schritt, unsere Ziele zu erreichen. Den Bewohnern des Nordens eine Rückkehr zu ermöglichen und die regionale Machtbalance für die kommenden Jahre zu verändern. Die Angehörigen der Geiseln, die immer noch in Gaza feststecken, fürchten, dass die Rückkehr ihrer Liebsten immer unwahrscheinlicher wird, werfen der Regierung eine falsche Priorisierung vor. Dagegen demonstrieren heute trotz Sicherheitswarnungen einige hundert Menschen, wie hier in Tel Aviv. Während man in Israel jetzt auf eine Reaktion des Iran wartet, ist klar, ein Deal mit der Hamas oder gar mit der Hezbollah ist gerade in weiter Ferne.
Ja, so scheint es. Oliver Feldfort in Tel Aviv. Die israelische Regierung spricht heute nämlich über eine Ausweitung der Offensive im Libanon. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet ganz klar, dass man den Bodenkrieg nicht ausschließt. Man möchte aber auf jeden Fall vor einem möglichen Bombenkrieg so viel wie möglich mit Bombardements erreichen. Und da kann man offenbar technisch, jetzt militärtechnisch schon sehr viel machen. Wir haben das in einer grausamen Anschaulichkeit eben im Beitrag gesehen mit den Bomben, die jeweils eine Tonne Sprengkraft haben. Das will man auf jeden Fall nutzen, um auch die vielen Tunnel, die offenbar im Süden Libanons, also zur Grenze hin zu Israel vermutet werden, in denen Waffen versteckt werden, in denen man kleine Guerillatrupps vermutet, die autonom agieren könnten und dann im Bodenkrieg einer israelischen Armee wirklich gefährlich werden könnten und ihr schmerzhafte Verluste zuführen könnten, diese zu bekämpfen. Deswegen verstärkte Bombardements auch im Grenzgebiet, auch Richtung Beirut, und man schließt es ausdrücklich nicht aus. Man sucht den Bodenkrieg nicht. Man weiß, er würde verlustreich werden, aber eventuell braucht man ihn, um eine Klarheit zu erreichen für die Menschen, die zurückkehren wollen in den Norden Israels.
Ja, zurzeit gehen alle Blicke auf den Libanon, aber was heißt all das für den Krieg gegen die Hamas in Gaza?
Wir haben ja eben im Beitrag die Ängste der Angehörigen der Geisel gesehen. Die Dringlichkeit ist jetzt im Norden, die Priorisierung ist im Norden. Es gibt aber eben auch Stimmen, die sagen, am Ende des Tages muss auch der Konflikt mit der Hezbollah politisch gelöst werden. Und wenn es eine Verständigung geben kann mit der Hezbollah, dann könnte auch ein Teil davon eine Regelung für den Gaza sein und eine Regelung für die Geiseln. Dass es doch eine Rückkehr der überlebenden Geiseln geben könnte. Zurzeit steht aber alles auf Eskalation und nichts dafür, dass die Geiseln bald zurückkommen können, hier zurück nach Israel.
Danke für diese Information nach Tel Aviv, Oliver Feldfort. Und ins Inland und in den thüringischen Landtag, in dem vorgestern noch Chaos herrschte. Die erste Sitzung nach den Landtagswahlen wurde abgebrochen. Heute ein neuer Anlauf, bei dem die Wahl eines Landtagspräsidenten gelang, der anders als sonst üblich in deutschen Parlamenten nicht von der größten Fraktion stammt. Das wäre hier die AfD gewesen, sondern in diesem Fall von der zweitgrößten, von der CDU. Möglich wurde das erst nach einer Entscheidung des Landesverfassungsgerichts. Markus Spieker.
Am Morgen vor dem Thüringer Landtag. Die Omas gegen rechts demonstrieren gegen einen Senior von rechts, den 73-jährigen Alterspräsidenten Jürgen Treutler von der AfD. Der hatte sich vorgestern geweigert, über eine Änderung der Geschäftsordnung abstimmen zu lassen. Damit wollen CDU und BSW erreichen, dass nicht nur die stärkste Fraktion, die AfD, sondern auch andere einen Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten zur Wahl stellen können. Auf den Eilantrag von CDU und BSW hin entschied gestern Abend das Landesverfassungsgericht. Treutler hat seine Befugnisse überschritten. Dem bleibt nun nichts übrig, als sich zu fügen.
Ich werde mich an diesen Beschluss halten.
Die Kläger erleichtert.
Das Urteil unterstützt die Rechtsauffassung, die wir hier schon während der Sitzung vertreten haben. Und deswegen hoffe ich heute darauf, dass wir eine vernünftige, konstituierende Sitzung erleben.
Und tatsächlich, die Geschäftsordnung wird geändert. Die CDU schickt Thaddäus König als Kandidat fürs Landtagspräsidentenamt ins Rennen, unterstützt von BSW, SPD und Linkspartei. Gegen AfD-Kandidatin Wiebke Musal, die 2017 wegen Betrugs zulasten des Landtags rechtskräftig verurteilt worden war. König gewinnt mit 54 zu 32 Stimmen und verspricht:
Ich werde alles dafür tun, dass unser Thüringer Landtag in Zukunft wieder Vertrauen zurückgewinnt und in ruhige Fahrwasser gelangt.
Zu den Gratulanten gehört Jürgen Treutler. Auch dessen Chef akzeptiert die Wahl widerwillig.
Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir um unseren Wahlsieg betrogen worden sind. Und die Thüringer werden das nicht vergessen.
Da steht ihm die nächste Demütigung noch bevor. Bei der Wahl der Vize-Landtagspräsidenten. Die AfD nominiert wieder Wiebke Musal. Eine solche Wahl normalerweise eine Formalie, aber nicht in diesem Fall.
Wir als CDU-Fraktion haben angekündigt, dass wir uns vorstellen können, den AfD-Vizepräsidenten mitzuwählen. Das aber in der Frage einer rechtlichen Vorstrafe, gerade in Landtagsangelegenheiten, macht es das wahnsinnig schwer.
Und so fällt Wiebke Musal ein zweites Mal durch. Die AfD kündigt zeitnah einen neuen Anlauf an, möglicherweise mit einem anderen Kandidaten. Und dann steht ja auch irgendwann die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten an. Der Thüringer Landtag wird wohl so schnell keine ruhigen Zeiten erleben.
Ja, schon der Auftakt der neuen Legislatur im Thüringer Landtag hat also für Aufsehen gesorgt. Was das über die AfD und ihre parlamentarische Arbeit sagt, dazu hat Florian Meesmann vom Mitteldeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Die AfD hält wenig von den Spielregeln der Demokratie. Das haben die vergangenen Tage in Erfurt eindrucksvoll gezeigt. Erst wurde das Parlament in einem sorgfältig inszenierten Eklat stundenlang lächerlich gemacht. Nach dem Gerichtsbeschluss, der den Landtag erst arbeitsfähig werden ließ, wurde flugs die Unabhängigkeit der Richter angezweifelt. Die einfache Tatsache, dass die AfD in Thüringen zwar mehr Abgeordnete als jede andere Partei hat, trotzdem aber keine Mehrheit im Parlament, sie wird einfach ignoriert. Die Selbstinszenierung als Opfer dunkler Machenschaften hat die AfD auch dieses Mal versucht. Verschwörungserzählungen statt Fakten, Empörung statt Lösungen. So mobilisiert die AfD zuverlässig die eigene Anhängerschaft in den Echokammern des Internets und in der realen Welt. Das funktioniert bei vielen Themen. Ganz gleich, ob Corona-Pandemie, Migrationsprobleme oder der russische Angriffskrieg in der Ukraine. In einer Welt voller Krisen ist es einfach, die mühselige Suche nach Kompromissen in einer Demokratie verächtlich zu machen und immer größeres Misstrauen gegen Institutionen jeder Art zu schüren. In Thüringen konnten wir sehen, wie verantwortungslos die AfD mit der eigentlich geringen Gestaltungsmacht eines Alterspräsidenten umgegangen ist. Und wie gezielt diese Partei unsere Demokratie untergraben will. Wer eine Zusammenarbeit mit der AfD jetzt noch immer nicht ausschließen will, sollte gewarnt sein.
Die Meinung von Florian Meesmann. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Nachrichtenüberblick mit dir, Jens.
Bei zwei Bränden in Essen sind nach aktuellem Stand 29 Menschen verletzt worden, 8 davon schwer, unter ihnen 2 Kleinkinder. Die Polizei hat einen tatverdächtigen Syrer aus Essen festgenommen. Er soll für die Brände verantwortlich sein. Außerdem werde er verdächtigt, einen Lieferwagen in 2 Geschäfte gesteuert zu haben. Zum Hintergrund und zu seinen Motiven könne man noch nichts sagen. Russland hat im Nordosten der Ukraine in Sumy ein Krankenhaus mit Drohnen angegriffen. Dabei kamen mindestens 9 Menschen ums Leben. Nach Angaben des ukrainischen Innenministers wurde bei einem ersten Angriff 1 Mensch getötet. Als Helfer Patienten und medizinisches Personal in Sicherheit brachten, gab es einen 2. Angriff mit weiteren Opfern. In den USA hat Hurrikan Helene große Verwüstungen angerichtet. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern war er in Florida auf Land getroffen. Er schwächte sich dann zu einem Tropensturm ab. Mehr als 50 Menschen kamen nach Angaben der Behörden ums Leben. Millionen Haushalte im Südosten des Landes waren ohne Strom. Ganze Ortschaften wurden überflutet. Es könnte länger dauern, bis das Wasser wieder abläuft.
Und wir kommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Da blieb das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Meister Leverkusen am Abend ohne Sieger. Es wurde ein 1:1. ganz anders. Bei RB Leipzig, die Sachsen bleiben den Bayern in der Liga auf den Fersen. Dafür mussten sie nach zwei torlosen Spielen einen Negativrekord vermeiden. Noch nie hat Leipzig dreimal in Serie torlos gespielt. Und das bleibt auch so. Gegen Augsburg gab es ein überzeugendes 4:0.
Achtung, fertig machen zum Abflug. Benjamin Šeškos Jubel über sein erstes Saisontor. In der vergangenen Spielzeit traf der Slowene in den letzten 7 Partien regelmäßig. In dieser Saison dauert es bis zum 5. Spieltag. Der Ball im Augsburger Tor löst alle Blockaden.
Als
Stürmer darfst du nicht denken, was könnte passieren. Du musst warten auf die nächste Chance. Denn wenn du fokussiert bist, kommt alles von allein. Und so sieht das aus, wenn scheinbar alles so leicht geht. Raumsvorarbeit nimmt Šeško im Flug nur 5 Minuten nach Tor Nummer 1. Gerd Reuters Foul bringt Augsburg einen Elfmeter, doch bei den Gästen geht momentan nichts von allein. Rubeleiro scheitert an Gulaschi. Xavi schickt kurz nach der Pause Openda, auch der leidet unter Ladehemmung, die jetzt besiegt wird. Wer in sich ruht, hört auch die Gelassenheit beim Abschluss. Raum und Šeško bereiten dann Xavis ersten Saisontreffer vor. Die Leipziger Offensive hat sich freigeschossen und schickt Augsburg mit 4:0 nach Hause.
Ja, und wenn man an den letzten Bundesligasieg des FC St. Pauli denkt, dann muss man schon etwas tiefer in Erinnerung graben. Den gab es für den Kiezclub nämlich im Februar 2011. Damals ausgerechnet gegen den Stadtkonkurrenten Hamburger SV mit einem 1:0 durch Gerald Asamoah. Heute war es dann aber wieder soweit, an diesem 5. Spieltag der Saison, ein klarer Sieg in Freiburg. Und auch dieses Mal gab es einen Matchwinner.
2 Tore, 1 Vorlage. Elias Saad ist der Mann des Spiels beim 3:0 gegen Freiburg.
Die ganze Mannschaft hat hart gegen den Ball gearbeitet und wir haben heute mal effizient unsere Chancen nutzen können und dann, glaube ich, auch verdient gewonnen, ja.
Es läuft wie am Schnürchen. St. Pauli in Weiß. Erster Angriff und gleich ein Treffer. Saad mit dem 0:1. Danach diese Szene. St. Paulis Metz klammert Freiburgs Ginter im Strafraum. Es gibt Elfmeter. Grifo schießt, Vasil hält. Ein Tag zum Vergessen für den Sportclub aus Freiburg. Die St. Paulianer haben kaum Ballbesitz, aber nutzen ihre Chancen. Saad verpasst und legt auf für Afolayan das 0:2. Und dann setzt Saad den SC Freiburg schachmatt. Mit einem unwiderstehlichen Alleingang über den halben Platz. Die Freiburger völlig neben sich, das 0:3. St. Pauli feiert seinen Matchwinner und den ersten Sieg nach der Rückkehr in die Bundesliga.
Und die weiteren Ergebnisse. Wolfsburg gegen Stuttgart 2:2, Mainz-Heidenheim 0:2, Mönchengladbach-Union Berlin 1:0. Und gestern siegte Dortmund gegen Bochum mit 4:2. Morgen finden noch 2 Spiele statt. Kiel empfängt Frankfurt und Hoffenheim hat Bremen zu Gast. Und die Tabelle: München auf Platz 1 vor Leipzig, Leverkusen und Dortmund. Heidenheim ist 5. Mönchengladbach auf Rang 10, dahinter Mainz, Bremen und Wolfsburg. St. Pauli jetzt auf Platz 14. In der Abstiegszone Hoffenheim, Bochum und Schlusslicht Kiel. Ja, und mächtig viel Wind gab es heute zum Auftakt des 40. Windsurf-Weltcups vor Westerland auf Sylt. Bei dem wohl größten Windsurf-Event der Welt gab es zwar Top-Wind, aber auch schwierige Bedingungen, denn der Wind blies genau in Richtung Land. Für die deutschen Teilnehmer gab es heute noch nichts zu holen. Bis nächste Woche Sonntag misst sich die Surf-Elite vor Sylt im Wellenreiten, Freestyle und Slalom. Ja, wer es windig mag, war an der Nordseeküste heute genau richtig. Claudia, wie viel Wind gibt's denn sonst so in den kommenden Tagen für uns?
Helge, der Wind wird keine große Rolle mehr spielen und morgen auch Glück auf Sylt. Da ist der Wind dann nämlich eher ablandig. Wir bekommen es mit Hochdruckeinfluss zu tun. Das bedeutet für die meisten von uns nach Nebelauflösung viel Sonnenschein. Und da sich die Luftmassen ja im Uhrzeigersinn ums Hochdrehen, wird morgen der Wind Richtung Sylt dann von Nordwest auf Südwest drehen, also vom Land kommen. Für uns heißt das erstmal eine Menge Sonne, aber das nächste Tief steht auf dem Atlantik bereits bereit. Und hier sieht man es auch anhand der Wolken bzw. des blau eingefärbten. Da kommt ab Montag dann wieder häufiger Regen zu uns. Sprich, ein Tief nach dem anderen zieht über uns hinweg. Den morgigen Tag also mal nutzen für Spaziergänge oder Ähnliches, denn das wird wirklich recht sonnig und vor allen Dingen auch mal trocken. Am Alpenrand haben wir jetzt noch letzte dicke Wolkenfelder mit Schauern. Ansonsten lockert es auf, dann kann es örtlich neblig werden. Morgen scheint häufig die Sonne von der Nordsee her und auch Richtung Ostsee kommen dann im Laufe des Tages mal einzelne Schauer, wird aber nicht allzu häufig der Fall sein. Es wird frisch sein in der Nacht. Die Temperaturen gehen runter auf rund 12 bis 9 Grad direkt an der Küste. Da wärmt das Wasser eben noch. Bis zu minus 1 Grad sind es in den höheren Lagen der Eifel. Es fehlt die schützende Wolkendecke. Dementsprechend kühlt es sich aus. Morgen Nachmittag dann Höchstwerte von 12 bis 18 Grad im äußersten Südwesten. Und dann wird es wieder häufiger nass, denn morgen kommen aus Südwesten schon dichte Wolken. Die werden am Montag dann auch Regen bringen, weiter nach Nordosten vorankommen. Von Schleswig-Holstein bis Brandenburg, Sachsen erstmal noch sonnig und am Dienstag dann überall nass, zum Teil auch wieder mit Gewittern, Temperaturen gedämpft.
Kein Wind also, aber viel Regen trotzdem. Danke, Claudia. Und wie immer am Samstag folgt auf die Tagesthemen das Wort zum Sonntag, heute mit Wolfgang Beck und einem Blick auf das Gute im Menschen, auch in diesen Krisenzeiten.
Danach ist hier im Ersten HP Kerkeling zu Gast bei Ina Müller.
Wir wünschen gute Unterhaltung und eine gute Nacht. Bis morgen.
Tschüss.